Irgendwas mit Daten. Herzlich willkommen bei Irgendwas mit Daten. Ich bin Barbara Bredner. Mein Ziel ist mehr Klarheit in der Datenanalyse für Ingenieure und Ingenieurinnen und alle anderen, die in der Industrie mit Daten zu tun haben. In der letzten Folge ging es um den ersten Schritt in der Datenanalyse. Es ging um die Planung. Dieses Mal gebe ich Ihnen Tipps für den zweiten Schritt, das Finden und Sammeln von Daten. Dabei beschäftigen wir uns mit drei Fragen. Nummer 1. Was gehört denn zur Datensammlung bzw. zur Aufnahme von Daten? Nummer 2. Was sollte ich vielleicht besser weglassen? Und Nummer 3. Wie viele Werte sind genug? Wenn wir uns mit der ersten Frage beschäftigen, was denn alles zur Datensammlung bzw. zur Aufnahme von Daten gehört, dann ist das allererste das, worum es auch schon in der ersten Folge ging von dieser kleinen Serie, nämlich um das Ziel bzw. die Fragestellung. Ich muss mir natürlich erstmal verdeutlichen, was will ich denn eigentlich erreichen? Gut, dazu gibt es schon eine ganze Folge, also haben wir. Das nächste ist die Frage, habe ich schon Daten oder muss ich neue aufnehmen? Oder vielleicht eine Mischung aus beiden. Ich habe ein paar und ich muss noch ein paar hinterher aufnehmen. Das geht natürlich auch. Aus dem Ziel leitet sich natürlich auch ab, welches Merkmal oder welche Merkmale ausgewertet werden sollen. Die sollte ich dann natürlich auch in meinen Daten haben. Ganz oft ist es so, wenn wir vorhandene Daten auswerten, dass da leider nicht alle Merkmale drin sind, die wir gerne auswerten wollen würden. Da ist dann die Frage, machen wir was Neues? Oder leben wir erstmal damit, dass unsere vorhandenen Daten nicht ganz so schön vollständig sind, wie wir das gerne hätten? Auch auf diese Frage gibt es keine eindeutige Antwort. Manchmal hilft es auszuprobieren, wie weit wir denn mit den vorhandenen Daten kommen. Was auf jeden Fall immer eine gute Idee ist, ist in den Daten einen Zeitstempel zu haben, wann ein Teil oder ein Versuch gelaufen ist. Manchmal ist es auch hilfreich, einen weiteren Zeitstempel zu haben, in dem steht, wann die Messungen oder die Prüfungen vorgenommen worden sind. Wie genau und wie fein dieser Zeitstempel ist, das hängt natürlich immer davon ab, wie schnell ein Versuch oder Prozess läuft. Wenn es sehr schnell geht, dann können Sekunden oder Millisekunden entscheidend sein. Wenn es etwas länger dauert, dann können auch Minuten, Stunden, Tage oder Wochen hier eine gute Orientierung bieten. Das hängt immer davon ab, mit welcher Geschwindigkeit etwas passiert. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir in irgendeiner Form eine Orientierung haben, wann der Versuch oder der Prozess gelaufen ist. Denn nur so können wir hinterher auch gucken, hat sich etwas verändert? Und wenn sich etwas verändert hat, zu welchem Zeitpunkt war das denn? Nichts ist ärgerlicher, als wenn man hinterher feststellt, naja, also so ungefähr im Januar hatten wir vielleicht ein Problem. Möglicherweise war es auch Dezember oder Februar. Wir sind uns nicht mehr ganz sicher. Und wir wissen leider auch nicht mehr, was genau die Ursache sein könnte, weil wir eben gar nicht wissen, wann es war. Ich hatte das mal in einem DOE-Projekt, wo es um Versuche ging. Und es war nur möglich, einen Versuch pro Woche zu machen. In der Auswertung war ganz deutlich zu sehen, mittendrin, das Ganze lief über ein Jahr, mittendrin gab es eine Veränderung, und zwar eine massive Veränderung. Jeder von Ihnen, der schon mal statistische Versuchsplanung gemacht hat, weiß, man stellt sehr klar ein, wie ein Versuch zu laufen hat oder wie ein Prozess laufen soll. Daran wurde nur so geändert, wie der Versuchsplan das auch vorgesehen hat. Und trotzdem gab es zusätzlich eine massive Veränderung mitten in den Versuchen, mitten im Jahr. Das war wirklich ärgerlich, da keinen Zeitstempel zu haben. Und weil es meistens relativ einfach ist, irgendwo einen Zeitstempel mitzuschreiben, ist meine ganz, ganz dringende Empfehlung an Sie, wenn Sie einen Zeitstempel einfügen können oder wenn Sie einen haben, dann nehmen Sie ihn mit. Das hilft Ihnen hinterher bei der Bewertung der Ergebnisse. Das heißt also, wenn wir Daten aufnehmen oder Daten irgendwoher bekommen, das ist immer gut, wenn wir einen Zeitstempel haben. Nicht nur ein Zeitstempel, sondern wir brauchen auch noch ein bisschen Hintergrundwissen darüber, was für Daten sind das denn eigentlich? Und was sich da anbietet, ist eine sogenannte Tapete. Dieser Ausdruck stammt nicht von mir. Ich weiß leider aber auch nicht, wer den geprägt hat. Eine Datentapete ist eine ziemlich lange Liste, wo viel darüber drin steht, welche Daten da sind. Also welche Spalten zum Beispiel in meiner Datentabelle drinstehen. Dazu gehören ein paar Dinge. Zum einen gehört dazu ein Name. Jede Spalte braucht irgendeinen Namen in meiner Tabelle, damit ich auch weiß, was sind das für Einträge, die ich in dieser Spalte finde. Ganz wichtig, damit Sie hinterher möglichst wenig Schwierigkeiten bei der Interpretation haben, nehmen Sie einen kurzen, knackigen Namen. Früher, als die Computer noch nicht so leistungsfähig waren, hat man immer gesagt, 8 Zeichen müssen reichen. Heute kann man die oft auch länger wählen. Das macht das Lesen von Ergebnissen schwer. Insofern ist meine Empfehlung, machen Sie es kurz und knackig. Schreiben Sie also nicht hin, das ist die Temperatur in der Heizzone 3 an Sensor 57-11, sondern das ist dann Temp 1. Dann kommt in der Tapete der zweite Eintrag, nämlich die Beschreibung. Da können Sie dann sehr ausführlich sagen, das ist in der Temperaturzone sowieso und hast du nicht gesehen. Und das alles aufschreiben. Das brauchen Sie natürlich als Information, wenn Sie hinterher Erkenntnisse ableiten und Maßnahmen treffen wollen, dann brauchen Sie die Information, welcher Sensor ist es denn. Für die Auswertung selber sind kurze, knackige Namen gut. Für die Interpretation die Beschreibung, die gerne dann auch ausführlicher sein darf. Neben dem Namen und der Beschreibung von jeder Spalte in meinen Daten brauche ich auch noch eine Information über die technische Einheit. Also die Frage, sind es Millimeter oder ist es Bar oder welche technische Einheit haben wir denn hier, ist auf jeden Fall eine ganz wichtige, gerade hinterher für die Interpretation. Für die Datenanalyse ist es tatsächlich ziemlich unwichtig, was für eine technische Einheit wir haben. Es macht nur dann für die Auswertung einen großen Unterschied, ob ich Mikrometer oder Millimeter habe. Und teilweise habe ich das auch schon erlebt, dass selbst die Menschen, die die Daten irgendwann aufgenommen haben, ein bisschen später nicht mehr so genau wussten, in welcher Einheit war das denn eigentlich, was wir hier gemacht haben. Oder es hat sich einfach zwischendurch geändert. Dann waren es halt nicht mehr Millimeter, sondern Mikrometer. Und auf einmal waren die Wertebereiche natürlich völlig andere. Deshalb ist es gut, wenn irgendwo steht, welche technische Einheit hat diese Spalte. Wenn es keine technische Einheit gibt, zum Beispiel, weil da nur drin steht, es ist Werkzeug 1 oder Werkzeug 2, dann trägt man eben auch ein, gibt's nicht. Auch das ist eine wichtige Information, wenn ich keine technische Einheit habe. Neben der technischen Einheit spielt auch das Messniveau eine Rolle. Das Messniveau gibt an, welche Art von Daten oder Einträgen wir in unserer Datentabelle haben. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, da Unterschiede zu machen. Meistens reicht uns eine, die die Merkmale in 2 Gruppen teilt. In der einen Gruppe sind die sogenannten attributiven oder kategorialen, diskreten oder qualitativen Merkmale. Das sind Merkmale, die zum Beispiel Gut-Schlecht-Prüfergebnisse enthalten oder wo verschiedene Hersteller für ein Kunststoffgranulat drinstecken. Das heißt Merkmale mit Gruppen. Die andere große Kategorie beim Messniveau sind die sogenannten variablen Merkmale. Variabel oder stetig, metrisch oder quantitativ, da geht es um Zahlen. Das sind also die Spalten, in denen Messwerte drinstecken, wie zum Beispiel eine eingestellte Temperatur im Prozess oder im Versuch oder auch die Haltbarkeit eines Bauteils in Jahren. Typischerweise haben variable Merkmale eine technische Einheit. Es gibt auch noch eine dritte Gruppe, die so ein bisschen dazwischen steht. Das sind die ganzen Zeiten. Uhrzeiten und Datumsangaben, die können sowohl attributiv sein, Wenn ich zum Beispiel Tag 1 mit Tag 2 vergleiche, auch wenn die beiden natürlich ein Datum haben, ist es nicht unbedingt variabel im Sinne des Messniveaus. Es kann aber auch genauso gut sein, dass die Zeit als variables Merkmal mit reingenommen wird. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wie hat sich denn dieser Wert über die letzten 30 Tage verändert? Deswegen ist es bei Datums- und Uhrzeitangaben schwer zu sagen, ob sie in die eine oder andere Kategorie fallen. Wichtig ist, dass wir sie auf der Datentapete zuordnen und sagen, hier für das, was wir uns anschauen wollen, ist das attributiv oder variabel. Zusätzlich zum Messniveau ist es auch immer ganz gut, wenn es Grenz- oder Sollwerte gibt, dass die auch mit in der Datentapete drinstehen. Das erleichtert hinterher bei der Auswertung die Bewertung, ob dieser Wert oder diese Werte, die aufgenommen worden sind, gute Werte sind, also eher in der Mitte der Toleranz liegen oder ob sie vielleicht schon an der Grenze oder auch darüber liegen. Wenn wir vorhandene Daten auswerten, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, in der Datentapete auch zu notieren, woher diese Daten kommen und wann diese Daten abgerufen worden sind, damit wir wissen, welcher Datenstand in unseren Daten drinsteckt. In der Datentapete stehen also sehr, sehr viele Angaben dazu, welche Daten wir untersuchen wollen oder schon aufgenommen haben. Bei der zweiten Frage geht es eher darum, was sollte ich denn nicht angucken oder was sollte ich besser weglassen? Da gibt es einen wichtigen Bereich, der uns seit einigen Jahren ein bisschen mehr beschäftigt. Das ist der Bereich der persönlichen Daten. Ganz klar vorweg, ich mache Zahlen. Es ist keine Rechtsberatung, was ich hier tue, nur der Hinweis, personenbezogene Daten, Datenschutzgrundverordnung, DSGVO, Sie wissen es, dürfen nicht verarbeitet werden. Außer wir haben einen guten Grund dafür oder eine Einwilligung. So, da wird es dann auch schon sehr schwierig und sehr rechtlich. Da ist, sobald irgendwo ein Name steht oder jemand identifizierbar ist, ganz schnell in diesen Bereich des DSGVOs geht, würde ich Ihnen immer empfehlen, reden Sie mit den Leuten und vor allen Dingen auch mit dem Betriebsrat. Der hat da Mitspracherecht. Früher war das immer so, dass man gedacht hat, naja gut, Datenschutz, Datenschutz ist ja nicht so schlimm. Die Rechtslage hat sich da auch nicht großartig geändert. Der Grund, warum heute da einfach mehr drauf geachtet wird, sind zwei. Das eine ist, wenn es eine Strafe gibt, dann wird das richtig teuer. Ich verlinke Ihnen in den Shownotes einen Bußgeldrechner und ein paar Beispiele dazu. Das ist richtig viel Geld, was man da versenken kann. Und ein weiterer Punkt ist, heute sind wir alle selbst persönlich verantwortlich. Es ist also nicht so, dass das nur die Firma betrifft, sondern im Zweifelsfall betrifft mich ganz persönlich das. Wie gesagt, keine Rechtsberatung, nur der Hinweis. Da könnte es sehr schnell sehr teuer werden. Insofern, wenn Sie Daten aufnehmen, schauen Sie, dass da keine Namen drin stehen. Das ist immer am einfachsten. Wenn Namen drin stehen, können Sie das immer noch anonymisieren. Denn die Frage ist ja wirklich, ist das wichtig, dass da jetzt drin steht, Stefan Müller hat diese Daten aufgenommen, oder müssen wir nur wissen, das war Person A? Und dann gibt es Person B und Person C, die haben auch Daten aufgenommen. Ich hatte das mal in einer Schulung, da ging es um Messunsicherheiten. Und da hat der Chef mit zwei seiner Mitarbeitern eine Messreihe gemacht. Da war natürlich die Spannung groß, wer von denen am besten messen konnte. Am Ende ist es lustig ausgegangen, weil es sich herausstellte, der Chef, der eher am Schreibtisch sitzt und nicht so häufig Messwerte aufnimmt, kann das auch gar nicht so gut. Das war insofern gut, weil so alle drüber lachen konnten und sagen konnten, naja, wir haben es ja immer gewusst, du hast andere Stärken als wir. Blöd wäre es jetzt natürlich gewesen, wenn einer von den beiden Mitarbeitern derjenige gewesen wäre, der nicht so gut messen kann. Sie können sich vorstellen, da ist dann relativ schnell ein bisschen viel Spannung im Raum. Das ist etwas, was Sie nicht wollen. Deswegen die Namen anonymisieren, dann weiß hinterher niemand mehr, wer Person A, B oder C ist. Dann ist das auch völlig in Ordnung, die gegenüberzustellen und zu sagen, Person A kann das viel besser als B und C. Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn Sie zwar keine Namen drin stehen haben, aber sehr einfach nachvollziehbar ist, um wen es sich handelt. Zum Beispiel, weil immer die gleichen zwei Mitarbeitenden in der Nachtschicht sind. Und dann weiß man eben, wenn man einen Schichtvergleich macht, naja, das sind eben die beiden, die nachts hier den Laden schmeißen. Wie gesagt, Rechtsberatung mache ich nicht, nur der Hinweis, personenbezogene Daten sind sehr schnell sehr schwierig. Sprechen Sie mit Ihrem Betriebsrat, sprechen Sie mit Ihrem Datenschutzbeauftragten. Das sind Menschen, die können Ihnen da sehr viel besser weiterhelfen, als ich das kann. Ich gebe Ihnen nur den Hinweis, dass das eine gute Idee ist. Die dritte Frage, die uns in der heutigen Folge beschäftigt, ist die Frage, wie viele Werte sind denn genug? Die Antwort darauf ist auch wieder ganz einfach, es kommt darauf an. Wichtig ist, dass die Daten, die ich auswerte, repräsentativ sind für meine Aufgabenstellung. Also, dass sie mir das zeigen können grundsätzlich, was ich mir angucken möchte. Natürlich spielt es auch eine Rolle, wie gut Werte oder Prüfergebnisse verfügbar sind. Manchmal gibt es Datenbanken, da kann man relativ entspannt viele, viele Werte rausziehen. Da muss dann eine sinnvolle Auswahl getroffen werden. Manchmal ist auch jeder einzelne Wert extrem kostbar. Dann ist es sinnvoll, erstmal zu rechnen und zu überlegen, wie viele Werte müssen es denn sein? Zur Berechnung von Stichprobenumfängen mache ich auf jeden Fall auch noch mal eine eigene Folge. Das würde hier den Rahmen ein bisschen sprengen. Nur als Hinweis, man kann das auch ausrechnen. Was ich immer wieder höre, ist, dass es magische Zahlen gibt. Magische Zahlen sind Zahlen, die immer funktionieren. Ja, da ist die 3 zum Beispiel, die 5, gern auch die 10, die 59, die 125, gibt's alles. In der Statistik gibt es keine magischen Zahlen. Denn das hängt immer davon ab, wie kritisch ist das, was ich mir angucke. Ist es kritischer, muss ich genauer hingucken, brauche ich mehr Messwerte. Ist es unkritisch, kann ich da auch ein bisschen großzügiger sein und brauche nicht so viele Messwerte. Und es gibt halt keine Zahl, die von vornherein alle diese Kritikalitäten und was da sonst noch zugehört, abbilden kann. Insofern gibt es auch leider keine magischen Zahlen. Wahrscheinlich wäre ich sehr reich, wenn ich eine finden würde. Ich befürchte aber, die Welt ist dann doch ein bisschen zu komplex, als dass wir mit einem Stichprobenumfang alle Testszenarien erschlagen können. Das wird nicht funktionieren. Am Ende dieser Folge möchte ich noch mal kurz zusammenfassen, was in der Datentapete alles vorkommt. Das ist der Name, der kurz und knackig sein soll, die Beschreibung, die gerne etwas länger sein darf, die technische Einheit, das Messniveau, Grenzwerte, Sollwerte und wenn Sie mit vorhandenen Daten arbeiten, auch die Quelle und das Datum des Abrufs. Ich habe Ihnen in den Shownotes eine Vorlage verlinkt, die Sie gerne verwenden können, wo Sie sich das Ganze nochmal anschauen können, was ich denke, was alles in so eine Datentapete gehört. Sie können ja einfach mal schauen, ob es bei Ihnen Spalten gibt, die ganz leer bleiben oder ob Ihre Tapete ganz gut gefüllt ist, nachdem Sie sie bearbeitet haben. Denken Sie an die personenbezogenen Daten und glauben Sie niemandem, der sagt, es gibt Magie in der Statistik. Auch wenn die Statistik zauberhaft ist. Magische Zahlen bei Stichprobenumfängen gibt es leider nicht. Auswertungsmethoden ist übrigens das, was jetzt als nächstes ansteht und das ist auch das Thema unserer nächsten Folge. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Wir sprechen dann über die Auswahl der richtigen Methode und die Frage, wie kriegt man das Ganze umgesetzt? Nehme ich Papier und Bleistift? Eine Statistiksoftware? Oder gucke ich erst mal im Internet, was die anderen so gemacht haben? Wir werden darüber reden. Vielen Dank fürs Zuhören. Schicken Sie mir Ihre Fragen, Anregungen, Kritik gerne an post@irgendwasmitdaten.io. Bis dahin viel Erfolg und Spaß mit der Datenanalyse. Und denken Sie immer daran, es kommt darauf an. Ihre Barbara Bredner.